Ich darf euch heute wieder auffordern, das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Ja, und das ist jetzt schon echt lange her, dass das das letzte Mal der Fall war. Ich habe mal geschaut, die letzte Predigt aus Markus war Mitte Juli und die davor Ende Mai. Und wen das stört, mich stört es bestimmt noch viel mehr, dass das alles auseinandergerissen ist dadurch. War einfach viel über den Sommer. Genau, aber so ist es. Und wir tauchen heute wieder ein im 10. Kapitel, in Markus Kapitel 10. Und weshalb mich das irgendwo besonders stört, dass das so auseinandergerissen ist zeitlich, ist, dass das eigentlich, ich meine, klar, es ist eine Geschichte, da hängt alles irgendwo zusammen. Und auch dieser Teil heute ist klarer Teil einer Sinneinheit. Ich möchte heute mit euch, ja, vorab die Verse 32 bis 45 anschauen. Und wer eine Bibel mit Überschriften vor sich hat, der wird sehen, dass das in der üblichen Schlachter zumindest zwei verschiedene Absätze sind. Der erste davon ist überschrieben mit die dritte Ankündigung von Jesu Tod und Auferstehung. Und mit der ersten dieser Ankündigungen hat eigentlich so die größere Sinneinheit schon begonnen. Das war damals in Kapitel 8, Kapitel 8, Abvers 31. Ich lese das nicht jetzt. Aber hier hat Jesus begonnen, seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er sterben wird. Und diese Kapitel und dieser Abschnitt, diese größere Sinneinheit, ist besonders davon gezeichnet, dass er ihnen eben zwei Dinge beibringen möchte. Ich werde mein Kreuz auf mich nehmen. Und zweitens, ihr müsst es auch. Ja. Und so sind gerade diese Kapitel, in denen er mehrfach seinen Tod voraussagt, auch viel davon gekennzeichnet, dass er ihnen beibringt, ja, dass auch sie aufgefordert sind und wir aufgefordert sind, als Nachfolger von Jesus uns selbst zu verleugnen und ja auch eine dementsprechende Lebenseinstellung an den Tag zu legen. Ja. Eine Einstellung der Selbstverleugnung. Und ja, heute, das ist quasi der letzte Abschnitt dieser Sinneinheit, direkt danach beginnt so dieser größere Abschnitt, wo es ja, auf die Karwoche zugeht, was dann ja schon eben der Einstieg in Leiden und Sterben des Herrn ist. Und auch heute wird es darum gehen, also wie gesagt, es beginnt mit der dritten und letzten Ankündigung von seinem Tod und seiner Auferstehung an seine Jünger. Und es schließt sich ein Abschnitt an, der wieder von seinen Jüngern eine dementsprechende Einstellung fordert. Und zwar hier speziell an seine Jünger oder allgemein an Christen in Leitungsposition. Ja. Selbstverleugnung in Leitungsposition. Das heißt nicht, dass der Inhalt des Ganzen sich allein auf Leute beschränkt, die eben eine solche Position innehaben, sondern jeder Leiter sollte ja, zum einen stecken natürlich viele in Leitung, ja, jeder, alle Eltern allein schon stecken in Leitungsposition, oder, ja, und zum anderen sind hier natürlich einfach nur Dinge besonders wichtig, die für alle wichtig sind. Genau. Ja, aber so viel der Einführung, einfach, dass ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, was auf euch zukommt. Und ich möchte jetzt mal damit anfangen, einfach diesen ersten Absatz zu lesen, die Verse 32 bis 34, wo die dritte Ankündigung von seinem Tod und Auferstehung durch Jesus gegeben wird. Markus 10, Abvers 32. Dort steht, sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran, und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen, und ihn den Heiden ausliefern, und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten, und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Ja. Was geschieht hier? Jesus und seine Jünger sind gemeinsam auf dem letzten großen Weg nach Jerusalem. Sie sind momentan wahrscheinlich noch in Perea, also östlich des Jordans. Denn in der nächsten Geschichte kommen sie nach Jericho. Und wer in der Kinderstunde aufgepasst hat, der weiß, dass Jericho quasi auch damals schon beim Volk Israel der Eingang ins verheißene Land war. Und Jesus geht quasi denselben Weg. Ja, er kommt vom Osten des Jordans, setzt dann über und kommt durch Jericho und geht von da aus Richtung Jerusalem. Ja, warum? Oder beziehungsweise wir lesen jetzt, Jesus ging ihnen voran und sie folgten ihm mit Bangen und sie entsetzten sich. Ja, warum mit Bangen und mit Entsetzen? Der Grund, also das wird am besten sichtbar in einer Stelle im Johannesevangelium, die sehr zeitgleich stattfand, in Johannes 11. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es kurz vorher oder kurz nachher ist, aber es ist auf jeden Fall sehr stark in dieser, sehr nahe an dieser Begebenheit. Und zwar ist das die Auferweckung des Lazarus. Lazarus und seine Schwestern lebten eben sehr nahe an Jerusalem. Und zu dieser Zeit war Jesus nicht in Judäa. Dann hört er davon, dass Lazarus erst krank war und dann gestorben ist. Und dann lesen wir den Versen 7 und 8. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Also Jesus war kurz vorher mehrfach in Jerusalem wirklich einem wirklich verschiedenen Mordversuchen ausgesetzt. Und ja, dementsprechend sind die Jünger jetzt nicht begeistert, dass er wieder sich sehr in die Nähe begeben möchte, überhaupt nach Judäa und Bethanien ist das schon sehr nahe an Jerusalem. Und als er dann doch geht, lesen wir in Vers 16, wie der Apostel Thomas heroisch sagt, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Also das war so die innere Einstellung, mit der sie ihm auf dieser Reise gefolgt sind. Sie erwarten für ihn Schlimmes und für sich damit auch. Und dementsprechend können wir es verstehen, dass wir hier lesen, dass sie ihm mit Angst und Bangen folgen. Bei Jesus lesen wir von keiner Angst und keinem Bangen. Vielmehr sehen wir, dass er ihnen vorausgeht. Also wahrscheinlich ein recht untypisches Bild, dass er vor der Gruppe läuft und sie ihm ängstlich hinterherlaufen. Ja, dann aber ab Vers 33 ab Mitte 32 begegnet er eben dieser Angst. Das heißt, da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Also, womit er ihrer Angst begegnet, ist hier nicht mit Mut zu sprechen oder Trost, sondern er erzählt ihnen ein weiteres Mal und am ausführlichsten, dass er bald sterben wird. Er nennt ganz viele Details, wir gehen jetzt nach Jerusalem und dort wird er erstmal den obersten Priestern ausgeliefert, was schon den Verrat mit impliziert. Sie werden ihn zum Tode verurteilen, den Heiden ausliefern und sie werden ihn verspotten, geißeln, anspucken, ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Also sehr detailreich. Aber was bedeutet das für die Jünger? Er sagt ihnen quasi, hey, das, was ihr fürchtet, genau das wird passieren. Vielleicht noch schlimmer. Eine, ja, vielleicht merkwürdige Art, der Angst zu begegnen. Aber natürlich macht Jesus keine Fehler. Und dementsprechend ist es nicht in jeder Situation angemessen, jemanden einfach nur zu tätscheln, sondern hier war es an ihnen, sie mussten sich mit Tatsachen und Realitäten abfinden. Sie durften das nicht weiter verdrängen, wie sie es bis dahin getan haben, damit sie diesen Sachen auch begegnen können. Und zwar mussten sie zwei Tatsachen akzeptieren. Das eine, dass er eben leiden und sterben muss. Ja, das fällt uns natürlich nicht mehr schwer. Wenn wir das nicht akzeptiert hätten, dann würden wir heute wahrscheinlich nicht hier sitzen. Dann hätten wir kein tieferes Interesse an der Bibel. Nein, dass er leiden und sterben musste, das schockiert uns nicht mehr, das freut uns. Weil wir im Gegensatz zu den Jüngern wissen, warum das geschehen musste. Ja? Weil wir hier mit dem festen Vertrauen sitzen, weil er dort starb, darf ich leben. Ja? Wir sind Sünder und er, der Gerechte, starb für uns. Er musste für uns sterben, dass wir überhaupt einmal in sein Reich eingehen können. Ja? Das dürfen wir wissen. Es ist nichts, was uns schwerfällt zu ergreifen. Es ist zu akzeptieren. Es ist vielmehr etwas, wo es uns schwerfällt, ja, vielleicht dann auch doch eher wieder wie die Jünger immer wieder zu ergreifen, wie unnormal, wie wunderbar das ist. Ja. Die Jünger konnten es gar nicht akzeptieren, aber auch, ja, ich musste an das Lied von der Hochzeit denken, wo gesungen wurde, ist es wirklich wahr? Ja. Also diese viel zu vertraut gewordene Tatsache darf immer wieder auch uns überraschen, schockieren und verwundern. Aber ja, wir stehen nicht vor derselben Herausforderung hierin wie die Jünger, ja, das zu akzeptieren, dass Jesus für uns leiden und sterben musste. Aber das Zweite, das ist für uns wahrscheinlich genauso herausfordernd, nämlich, auch wenn es hier nicht explizit gesagt wird, ist es implizit enthalten. Ich werde leiden und ihr auch. Ihr folgt einem Mann, der auf dem Weg an ein Kreuz ist. Und das erste Mal, als er gesagt hatte, dass er leiden und sterben wird, schloss er folgerichtig eine Belehrung über die Nachfolge an. Da möchte ich jetzt ein paar Verse wiederholend vorlesen. Markus 8, ab 34. Markus Kapitel 8, ab Vers 34. Dort steht, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Ja, das ist eine Tatsache, die sie in dieser Zeit besonders lernen müssen. Sie müssen lernen und wir müssen lernen, uns selbst zu sterben. Wir folgen jemandem, der bereit war, für uns zu sterben. Und deshalb ist von uns gefordert, für ihn bereit zu sein, auch uns selbst zu sterben. Wenn nötig, für ihn zu sterben. Und bis dahin für ihn zu leben. Und dieses uns selbst sterben, das beginnt nicht erst dann, ja, wenn es wirklich an ein Kreuz geht, sondern es beginnt, wenn wir herausgefordert sind, Sünde zu lassen. Wenn wir herausgefordert sind, einfach Dinge für den Herrn zu ertragen, ja? Seien es Nachteile aufgrund der Nachfolge, Einsamkeit, weil entweder die Leute sich von mir zurückziehen wegen meinem Bekenntnis oder ich mich von den Leuten zurückziehen muss wegen meinem Bekenntnis, Ungerechtigkeit zu ertragen und schweres Fehlverhalten zu vergeben, das sind Dinge, die wehtun, die schwerfallen und die immer wieder von uns fordern, uns selbst zu sterben, wie er für uns gestorben ist. Zudem, ja, und alles, was rund um dieses Thema ist, oder viel davon, kommt immer wieder in diesen Kapiteln zutage. Wer Jesus nachfolgt, ist aufgefordert, sich selbst zu sterben. Jesus musste leiden und sterben. Und wenn wir ihm nachfolgen, begeben auch wir uns auf einen, ja, Kreuzesweg. Das ist das größere Prinzip, das immer wieder hier durchdringt, das natürlich für uns alle in allen Lebenslagen gilt. Und im folgenden Abschnitt trifft dieses allgemeine Prinzip auf eine ganz konkrete Lebenssituation. Und ich möchte nun den nächsten Abschnitt einmal vorlesen, den Abschnitt, und zwar erstmal nur die Verse 35 bis 40. Markus, Kapitel 10, Verse 35 bis 40. Dort steht, da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Ja. Wir hatten im letzten Abschnitt, den ich mit der Leidensankündigung, von keiner Reaktion der Jünger gelesen. Lukas gibt uns da eine kurze Interpretation. Lukas 18,34 fügt er an, und sie verstanden nichts davon, und dieses Wort war ihnen geheimnisvoll, und sie begriffen das Gesagte nicht. Das ist sein Urteil über das Resultat in den Jüngern auf die Leidensankündigung. Markus spart sich dieses Urteil, indem er direkt eine Geschichte anhängt, die genau das Gleiche zeigt. Die zeigt diese Tatsache, ich werde leiden und sterben und ihr müsst mir auf diesem Weg nachfolgen, ist nicht durchgedrungen. Ja? Und deshalb tut er das auch so provokant, ohne Übergang anheften. Also Jesus endet mit dem Satz, er wird getötet werden und auferstehen, und direkt danach, da traten Jakobus und Johannes zu ihm. Ja? Natürlich geschah das wahrscheinlich nicht im selben Moment, aber dennoch in zeitlicher Nähe. Und Markus rückt es ganz zueinander, um zu zeigen, wie konträr diese Dinge zueinander sind. Wie weit die Einstellung der Jünger weg ist von dem, was Jesus ihnen beibringen will. Ja, was geschieht hier? Johannes und Jakobus, zwei der Jünger, zwei der engsten Jünger. Es gab ja diesen engen Kreis aus Petrus, Jakobus und Johannes. Und zwei von den Brüdern kommen nun zu Jesus mit einer Bitte. Im Parallelbericht in Matthäus steht noch, dass sie auch ihre Mutter mitgebracht haben. Die spart Markus hier sich aus, denn die eigentlichen Bittsteller waren einfach die zwei Brüder. Deshalb, ja, wenn man das dort nachliest, auch in Matthäus redet zwar die Mutter am Anfang, aber danach redet Jesus nur noch mit Jakobus und Johannes. Ja, was bitten sie? Sie kommen erstmal auf eine, wenn man das so sagen darf, relativ freche Art. Sie bitten erstmal: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, was wir bitten. Herr, wir wollen dich etwas bitten und wir bitten dich vorher Ja zu sagen, bevor wir dir sagen, worum es geht. Ja, ich habe mich gefragt, vielleicht hat dieses Vorgehen irgendeine Legitimation in der damaligen Gesellschaft, aber so arg ja, legitimiert kann das eigentlich nicht werden. Es ist einfach daneben, es ist kindisch und es ist auch eine manipulative Art. Ne? Ich versuche ja damit, jemanden in die Bredouille zu bringen. Ich komme ja nur auf so eine Art, wenn ich will, dass jemand Ja sagt, wo er auch möglicherweise Nein sagen würde, wenn ich nicht auf diese komische Art gekommen wäre. Ne? Warum soll ich das sonst machen? Jesus lässt sich natürlich nicht darauf ein. Er antwortet einfach: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Und sie sprechen dann ihre Bitte aus: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Ja, und mit in seiner Herrlichkeit meint sie eben, wenn er einmal als König herrschen wird. Und zu Rechten und Linken sitzen heißt nicht nur, ja, beim Essen links und rechts zu sitzen, das bedeutet, die zwei obersten Posten unter ihm in seinem Reich zu haben. Ja, die obersten Ministerposten, die größten direkt unter Jesus. Das wollen sie sein. Und darum bitten sie ihn an dieser Stelle. Ich möchte bei dieser Bitte ein bisschen verweilen und darüber nachdenken. Ja, was uns diese Bitte darüber offenbart, was in diesen Herzen vor sich geht. Zum einen sehen wir darin einen sehr festen Glauben daran, dass Jesus der Messias ist, oder? Obwohl mittlerweile ganz viel passiert ist, was ihren Vorstellungen nicht entsprochen hat, sind sie darin immer noch komplett fest gegründet. Jawohl, er ist der Messias und er wird herrschen. Er ist der König, er ist der Versprochene. Daran zweifelt nichts in ihnen, und das dürfen wir durchaus lobend und auch positiv erwähnen, uns zum Vorbild nehmen. Sie haben diesen festen Glauben und auch diese feste Zukunftserwartung. Sie leben wirklich schon gedanklich in diesem Reich. Das darf man sich auch gern als Vorbild mitnehmen. Aber sie begegnen dieser guten Hoffnung zum einen mit einer falschen Vorstellung und zum anderen mit einer sündigen Einstellung. die falsche Vorstellung ist, dass sie wahrscheinlich denken, dass es sich um Wochen bis Monate handelt, bis dieser Status eingetreten ist. Ich weiß natürlich nicht genau, vielleicht auch 2 Jahre, aber auf jeden Fall in greifbarer Nähe. Bald. Ja. Nicht so, dass wir heute noch darauf warten. In dieser Form. In diesem Sinne hatten sie eine falsche Vorstellung. Ich weiß nicht, ob sie diese ständige Ankündigung, ich werde leiden und sterben, einfach aus ihren Gedanken getilgt haben und komplett wegignoriert haben, oder ob sie sich irgendetwas zusammengesponnen haben, okay, vielleicht wird das kurz passieren, aber danach wird er direkt auferstehen und dann die Herrschaft antreten oder wie auch immer. Ja, vielleicht erklärten sie sich Leiden, Sterben und Auferstehen einfach nur als das Zeichen, dass dann endlich die Masse überzeugen wird. Wir wissen das nicht, was in ihnen vor sich ging. Auf jeden Fall schien das keinen signifikanten Punkt in ihrer Zukunftsvorstellung auszumachen. Sie hatten eine falsche Vorstellung. Und zum anderen hatten sie eben eine falsche Einstellung. Denn sie erwarteten dieses Reich und sie hatten Ansprüche an diese Zeit. Sie hatten Begierden. Sie wollten in diesem Reich herrschen. Und zwar auf eine verkehrte Art. Das sehen wir eben daran, zum einen, dass sie gleich nach dem Höchsten greifen. Ich meine, sie waren schon Apostel, sie hätten sich wirklich auch schon sehr viel versprechen können. Aber nein, sie wollen nach dem Höchsten greifen. Sie wollen die erste Position haben. Erster und Zweiter, und dann können sie ja noch untereinander streiten, wer Erster und wer Zweiter wird. Wir sehen es auch daran, dass sie unangebrachte Mittel ergreifen. Ja, erstmal diese merkwürdige Art der Frage, dann bringt sie noch ihre Mutter mit, ja, was das sollte. Kann man sich auch noch fragen. Und, ich meine, warum machen sie das? Warum bitten sie Jesus auf diese forsche Art? Sie wollen die anderen damit ausstechen. Ich meine, es war ja schon irgendwo zu erwarten, dass zwei von den 12 diese Position bekommen. Aber nein, sie wollten da ganz oben stehen. Man merkt eine sündige Begierde zu herrschen in dieser Bitte. Und über diese möchte ich eben noch ein bisschen weiter ausholen. Denn das ist nicht einfach nur ein Ding von denen, ja, eine Charakterschwäche von den beiden, die halt diese zwei Personen etwas gekennzeichnet hat, sondern das ist eine Grundveranlagung im sündigen Menschen. Das stammt direkt vom Sündenfall ab. Wenn wir uns an den Sündenfall zurückerinnern, stand, ja, ich schlage ihn einmal auf, in 1. Mose 3, stand Eva vor diesem Baum, vor diesem einen Gebot bzw. Verbot Gottes, und da war diese Schlange und sie machte ihr dieses Angebot, nenne ich es mal, wenn du davon isst, ja, dir werden die Augen geöffnet, du wirst sein wie Gott. Und jemand sagte mal dazu Folgendes: In dieser teuflischen Unterredung mit Eva bietet die Schlange der Frau ein besseres Königreich an. Ein Königreich, in dem nicht mehr Gott, sondern der Mensch selbst auf dem Thron sitzt. Dieses Königreich würde nach seinen Vorstellungen, nach seinem Willen funktionieren. Ja, der Teufel bat den Menschen an, über sich selbst zu herrschen, selbst Gott, selbst König zu sein, selbst über sich zu bestimmen. Nicht mehr Gottes Autorität über sich zu akzeptieren und darunter zu herrschen, sondern selbst die Herrschaft inne zu haben. Das Zitat stammt von Mike Leister am Rande. Und als Adam und Eva eben entschieden, dieses Gebot zu übertreten und sie von Gott getrennt wurden, ja, sagten sie sich von der Autorität Gottes los, und dieser Wunsch, selbstbestimmt zu leben, der verfestigte sich im Herzen jedes Sünders. Ja. Quasi ist in jedem von uns, sitzen hier lauter kleine Könige und Königinnen in uns. Lauter kleine Könige, die ihr eigenes Reich aufbauen wollen und wollen, dass die anderen ihnen dienen, damit die eigenen Ziele zustande kommen. Klar, nicht jeder will, wie Jakobus und Johannes, unbedingt höchster Minister werden. Ja? Wahrscheinlich würden das einige hier sogar ablehnen, wenn man euch jetzt heute anbieten würde, Kanzler oder Präsident oder sonst etwas zu werden. Ja? Viel zu viel Verantwortung, viel zu viel Entscheidungsdruck und in der Öffentlichkeit stehen. Aber dass die Leute machen, was ich will, das würde wahrscheinlich doch jeder insgeheim annehmen. Dass die Dinge laufen, wie ich es will. Und wenn dieses Begehren eben nicht in unserem Herzen wäre, dann würden wir uns auch nicht darüber ärgern, wenn die Dinge eben nicht so laufen, wie ich das will. Dann würde es uns nicht, ja, dann würden uns allein schon Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht so ärgern, weil wir es doch viel besser festgesetzt hätten. Ja. Aber seit dem Sündenfall fällt es uns unheimlich schwer, uns unterzuordnen und gehorsam zu sein. Deshalb verkraften wir auch Kritik nur schlecht, ja, weil wir eben auch die königliche Würde letztlich anstreben. Wir wollen von Natur aus herrschen. Das ist Teil, ja, des tiefen Falles des Menschen, das ist tief verwurzelt in der Sünde und jede Sünde ist darin tief verwurzelt. Und das wird eben hier nun in Jakobus und Johannes deutlich. Und speziell an dieser Stelle ist aber eins fatal, nämlich wollen sie diese Einstellung und diese böse Begierde in das Reich Gottes hineintragen. Sie wollen mit diesem Verlangen in das Reich des Herrn eingehen. Und das geht eben nicht. Und nicht nur das, sie wollen mit diesem Verlangen sogar Autorität und eine Leitungsposition in diesem Reich haben. Und ja, sie waren dazu bestimmt, Führer seiner Gemeinde zu sein. Das Reich würde kommen, anders als sie es vorstellen, und sie sollten darin Leitungspositionen einnehmen. Aber das durfte nicht auf diese Art geschehen. Nicht auf diese böse, herrschende Art. Nicht auf eine Art, die über andere herrschen möchte. Und deshalb fällt die Antwort des Herrn auch ablehnend aus. Ja? Er sagt zuerst, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Kelch und Taufe stehen hier symbolisch für die Leiden des Herrn. Sie wurden teilweise genauer ausgedeutet, also im Sinne von der Kelch für den Zorn Gottes und die Taufe, wie er durch die Leiden quasi eingesetzt wurde. Aber ich tue mir da ein bisschen schwer, weil er sagt ja, ihr werdet das genauso zu euch nehmen. Und man kann theologisch eigentlich nicht begründen, dass die Apostel den Zorn des Kelch Gottes trinken müssen. Von daher sparen wir uns einfach die zu tiefe Auslegung, aber akzeptieren, es geht definitiv um die Leiden, die auf Jesus zukommen sollten. Ja, er sagt, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Ja, denn das, was sie erstreben, das, ja, das wird nicht kommen. Ja. Dass sie jetzt die Aussicht haben, dann in Ruhm und Ehre einmal im Reich Gottes zu sitzen und die Leute herumkommandieren zu können. Nein, so sollte es nicht kommen. Sie wissen nicht, worum sie bitten. Sie wissen auch nicht, ja, dass die nächsten zwei Plätze links und rechts vom Herrn erstmal zwei Kreuze sein werden. Sie verstehen es aber nicht und sprechen deshalb, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Ja, also er sagt quasi, ihr wisst jetzt noch nicht, worum es geht, aber er sagt ihnen, der Tag wird kommen, da werdet ihr das erleiden. Ja, denn der Tag wird auch kommen, an dem sie bereit dafür sein werden. Aber sie werden sich damit nicht diese Positionen verdienen können. Es ist nicht angemessen, nach diesen Positionen zu streben, sondern Gott wird sie dem geben, der sie will. Und ja, damit ist auch schon deutlich gemacht, dass es sich nicht, ja, auf diese Art geziemt, nach Rang und Ehre in der Gemeinde zu streben. Eine andere Frage, die sich hier noch ergibt, ja, Jesus sagt, es steht auch nicht ihm zu, diese Positionen zu vergeben. Ja, das könnte noch Fragen aufwerfen. Wir glauben doch, dass Jesus Gott ist. Wie kann es denn sein, es steht ihm nicht zu? Diese Frage führt uns zu einem Thema, das man nennen kann, die Unterordnung des Sohnes unter den Vater. Ja, wir glauben, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist gleichermaßen Gott sind. Und dennoch lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 15, 28 folgendes: Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Ich will es nicht bis ins Letzte auslegen, aber hier wird einfach nochmal erwähnt, ja, der Sohn ordnet sich dem Vater unter. Und das sehen wir eben auch hier. Weil er sich dem Vater unterordnet, steht es dem Vater zu, dies zu bestimmen. Aber damit hat der Herr nicht weniger Göttlichkeit und Herrlichkeit als der Vater. Auch hierzu möchte ich zwei Stellen aus der Offenbarung vorlesen. Einmal Offenbarung 5, Vers 13b. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, beide werden hier gleichermaßen angebetet und ihnen wird gleichermaßen Ruhm und Ehre zugesprochen. Und noch eine andere Stelle, Offenbarung 22,1. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Ja, also der Thron wird gleichermaßen dem Vater und dem Sohn zugeschrieben. Und ich denke, das zeigt einfach, ja, wir müssen und dürfen anerkennen, der Sohn ist dem Vater wirklich gleich, er ist ganz Gott. Und doch muss unsere Vorstellung von der Dreieinigkeit und der Gottheit Christi eben auch diese Wahrheit mit einschließen können, dass der Sohn sich dem Vater unterordnet. Genau, also das waren die Stellen, wen es interessiert, 1. Korinther 15, 28, Offenbarung 5, 13 und Offenbarung 21, 1, wer da mehr Interesse hat. Genau, zurück zur eigentlichen Haupthandlung, zurück zu den Jüngern, und zwar diesmal zu den anderen 10. Ich lese den Vers 41. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Ja? Also sie hörten, dass die zwei diese Frage gestellt haben, vielleicht auch die Art und Weise, und sie ärgern sich darüber. Ja, und warum ärgern sie sich darüber? Ja, wahrscheinlich auch eher aus den gleichen Motiven, was die anderen zwei Jünger dazu trieb, diese Position zu begehren. Sie bringen damit auch zum Ausdruck, dass in ihrem Herzen der gleiche Wunsch ist, zu herrschen. Das wird auch daran deutlich, dass wir ja ständig von allen 12 lesen, dass sie darüber diskutieren und streiten, wer denn der Größte ist. Denn darum ging es ja letztlich immer dabei. Sie wollen Rang haben, sie wollen Position haben. Und so ärgern die 10 sich darüber. Damit sitzen alle 12 wieder in einem Boot und Jesus holt sich nun alle 12 her und spricht zu ihnen. Und ich lese einmal bis Vers 45, ab Vers 42. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener, und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja. Genau, und zum Rande, ich hatte das erste überschrieben, die Berufung zum Dienen, die Berufung zu leiden, dann das zweite, die Begierde zu herrschen und das dritte jetzt die Berufung zum Dienen. Ich weiß, das bringt keinem mehr was, der mitschreibt, aber ich wollte es eigentlich rechtzeitig sagen, habe es nur vergessen. Ja, wir hatten erst gesehen, die allgemeine Verantwortung, ja, Leiden in der Nachfolge und Selbstverleugnung auf sich zu nehmen. Dann das Problem, die Begierde zu herrschen, die in jedem Menschen ist. Und nun beruft der Herr sie eben zu dienen und spricht speziell in ihre Situation, dass sie davor stehen, Leitungspositionen einmal einzunehmen und wie sie in diesen Positionen leben sollen, wie sie sie ausüben sollen. Und zwar beginnt er damit, indem er erstmal das Negativbeispiel beschreibt. Ja, er sagt zuerst, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Ja, er verweist also auf die Welt, auf Könige und Regenten und sagt, schaut mal, wie das dort läuft. Ja? Wenn dort jemand Autorität und eine Position hat, dann nutzt er das aus, um andere zum Beispiel zu unterdrücken. Ja? Warum unterdrückt man Leute? Oftmals, um die eigene Macht zu sichern. Deshalb unterdrückt man jede Möglichkeit der Opposition im Volk. Ja, damals sehr deutlich sichtbar, ja, gerade im Römischen Reich, ständig auf der einen Seite, dass die Römer alle besetzten Gebiete sehr gewaltsam klein hielten, auf der anderen Seite kämpften immer wieder auch Generäle um die Nachfolge des Kaisers. Heute, von was liest man da? Verhaftung von Oppositionspolitikern, genug Beispiele. Oder anderes. Ich will jetzt nicht die Nachrichten runterpredigen. Teilweise auch einfach nur aus Abneigung. Ja? Man liest auch oft, dass einfach Bevölkerungsgruppen im eigenen Land unterdrückt werden. Bevölkerungsgruppen, die mir vielleicht nicht mal gefährlich werden könnten, aber einfach, weil ich zu einer anderen gehöre und Abneigung gegen diese habe. Ja, Extrembeispiele wären natürlich, ja, die Juden im Dritten Reich und auch vorher übrigens in jedem anderen Land, nur nicht ganz so heftig. Ja. Und zahlreiche andere Beispiele. Unterdrückung. Ich möchte allerdings auch erwähnen, dass dieses Wort, was die Schlachter mit Unterdrückung wiedergibt, eigentlich noch weiter zu fassen ist. Das bezeichnet jede Art von Beherrschen. Ja, und Beherrschen, das beinhaltet Unterdrückung, aber das beinhaltet auch alles andere, wo ich dem Volk meinen Willen einfach gewaltsam aufzwinge. Ja. Das heißt, dass ich ihnen hohe Abgaben aufzwinge, um mich zu bereichern, oder dass ich ihnen sonst irgendwie meinen Willen aufzwinge, ja, wie damals dann auch die Kaiser, die dann die Leute zwungen, ihre Statue anzubeten. Oder ich denke an ideologische Säuberungen, nenne ich es mal. Ich musste denken an kommunistische Länder, wo dann auch Christen eingesperrt wurden. Heute gibt es in China Umerziehungslager für Muslime und dergleichen. Man versucht gewaltsam die eigenen Ideen den anderen aufzuzwingen. Und das andere, was er beschreibt, erst Unterdrückung und dann, dass sie Gewalt über sie ausüben, das spricht dann einfach von Härte, von Tyrannei, ja. Davon, dass man manchmal vielleicht sogar legitime Dinge mit unlegitimen Mitteln einfach durchsetzt. Dass man Macht hat und die einfach ausspielt. Ja, und das sagt er, so darf es eben nicht laufen in der Gemeinde. So will ich nicht, dass in meinem Reich geherrscht wird. Aber so werdet ihr herrschen, wenn ihr diesem sündigen Drang, ja, selbst Herr, selbst zu herrschen eben, ausüben werdet. Dann werdet ihr auch in der Gemeinde Machtsicherung betreiben und alle Leute bekämpfen und rausekeln, die gefährlich werden könnten. Ja. Da gibt es, ich will jetzt nicht irgendwelche Beispiele nennen, aber es gibt genug, ja, von Gemeinden, in denen das auch so passiert ist. Und passiert. Ja. Sobald eben gewisse Alpha-Tiere in Führungspositionen kommen. Ja. Ich musste, das Erste, was mir in den Sinn kam, war die erste Spaltung unter den Brüdergemeinden. Ja. Das war, ja, kann man auch wieder drüber streiten und gibt unterschiedliche Seiten, aber so wie man liest, mussten damals Leute aus der Gemeinde Darby sagen, dass das, was so lehrmäßig hochgehoben wurde und hochdiskutiert wurde, letztlich zwei Alpha-Tiere waren, die aufeinander krachten. Ja, so haben es zumindest die Gemeindeglieder damals beschrieben. Ja, und so wird natürlich in solchen Fällen immer Lehre vorgestellt, aber oftmals ist es dann doch die Begierde zu herrschen. Und nicht nur Machtsicherung oder auch sonst, wenn auf gewalttätige Art eben Dinge den Geschwistern aufgezwungen werden. Ich meine, wenn man allein schaut, wie sich die Kirche in den ersten Jahrhunderten entwickelte, ja, sieht man, wie das passieren kann. Dennoch sei an dieser Stelle zu sagen, das soll jetzt nicht heißen, dass Leitung in sich schlecht wäre. Ja, es braucht dennoch Leitung. Es braucht auch Leiter, die Dinge entscheiden. Und das ist nicht immer so leicht. Auch da fiel mir eine Geschichte ein von einem Freund, in dem seiner Gemeinde wurden zwei Prediger aufgrund von lehrmäßiger Differenzen aus dem Predigtdienst ausgeschlossen. Und diesem Freund von mir, dem ging das total gegen den Strich. Ja. Und letztlich bewegte es ihn dazu, diese Gemeinde zu verlassen. Und ich wusste, er hatte sehr viele Sympathien gegenüber diesen zwei Predigern. Ja, aber nun bleibt die Frage, war es jetzt falsches Herrschen oder war es legitimer Schutz der Herde? Kann ich aus der Entfernung nicht beurteilen und solche Dinge werden immer schwer zu beurteilen sein, so wie auch solche Entscheidungen schwer zu treffen sind. Ja. Aber es zeigt eben auch, dass letztlich immer, wenn unliebsame Entscheidungen getroffen werden, dieser Vorwurf natürlich schnell nahe liegt, zu herrschen. Und das macht das Thema halt auch so schwierig. Ja, man muss ja irgendwo unterstellen, was im Herzen ist. Und ja, ich möchte heute nicht dazu auffordern, dass jeder anfängt, seinen Leitern zu misstrauen und die Entscheidungen, die einem nicht gefallen, als böse Herrschsucht zu deuten. Aber ich möchte natürlich jeden ermutigen, der selbst in einer Leitungsposition ist, sich zu hinterfragen, sind solche Begierden in mir? Begierde nach Macht, nach Entscheidungsgewalt. Stört es mich, wenn ich Entscheidungen nicht treffen kann? Stört es mich, wenn meine Entscheidungen in Frage gestellt werden? Stört es mich, wenn andere mehr Ruhm abbekommen als ich? Ja? Ein anderes Beispiel, das ich in einer Predigt gehört habe, da hat er erzählt, wie als er selbst noch in der Bibelschule war, immer wieder Pastoren kamen, die aus ihrem Dienst berichtet haben. Und einer kam, der dann berichtete, wie in seiner Abwesenheit ein junger Prediger seinen Lehrdienst übernommen hat und der sehr begeistert aufgenommen wurde und danach sogar eine Frau zu ihm kam und sagte, oh, diese Predigen, die haben mir so gut getan, ich habe mich so gefreut, er sollte ruhig öfter predigen. Und er dann wirklich selbst von sich gesagt hat, und das hat ihn total gestört, denn er selbst dient hier seit Jahren und ihm wurde noch nie so etwas gesagt und dergleichen. Und ja, und über kurz oder lang hat dieser junge Prediger dann auch angefangen, aufrührerische Tendenzen zu entwickeln und er musste ihn aus der Gemeinde ausschließen. Und offensichtlich ist eigentlich allein schon an dieser Erzählung dieses Mannes, dass das Problem nicht bei dem Jungen, sondern bei dem Alten lag. Er konnte es nicht akzeptieren, dass da ein anderer war, der mehr Ruhm abbekam wie er. Es erinnert sogar 1:1 an Saul und David. Und so muss sich jeder hinterfragen. Wir müssen uns in Selbstprüfung üben. Wie sehr beherrscht mich noch diese vom Fall her stammende Sünde, herrschen zu wollen? Ruhm, Ehre und Entscheidungsgewalt selbst inne zu haben. Das war das Negativbeispiel. Und nun nennt der Herr eben das Positivbeispiel. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Ja, das gilt nun nicht nur für Leiter. Dasselbe hatte er schon in Kapitel 9 gesagt, wo es noch offensichtlicher ist, dass es für jeden gilt. Ja? Dort hatten wir darüber geredet, dass sich jeder als Diener aller und als der Letzte betrachten soll. Und ich hatte dort schon gesagt, ja, dass der eben, beziehungsweise dort hatte Jesus diesen Gegensatz dann aufgebaut. Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und diese Aufforderung wiederholt er hier quasi. Ja. Und wer eben zu den Ersten gehören will und auch ein Leiter sein will, der muss zeigen, dass er sich selbst zum Letzten macht. Der sollte am besten in der Lage, der sollte nicht dadurch herausstechen, dass er Ehrerbietung sucht, sondern dadurch, dass er es am besten verkraften kann, wenn sie ihm entzogen wird. Der sollte nicht dadurch herausstechen, dass er es am meisten braucht, dass die Dinge nach seinem Willen laufen, sondern dass er es am besten verkraften kann, wenn es nicht nach seinem Willen läuft. Ja, das gilt für jeden und jeder. Jedes Herz muss sich hier prüfen, aber natürlich ganz besonders in Leitungspositionen, weil ganz besonders dort hätte ich die Möglichkeit, diese Begierde auszuleben. Ja, hier zählt er auf. Er nennt Diener und Knecht. Auch hier steckt etwas Interessantes dahinter. Diener, dahinter steckt das Wort Diakonos, also das Wort für Diakon. Und das beschreibt, ich zähle das beides auf, und das zweite für Knecht, das ist das Wort Doulos, für Sklave. Ja, und hier ist dann das Interessante, der Sklave, der muss dienen. Und ja, wir wissen aus dem Wort, wir sollen und müssen uns als Sklaven des Herrn sehen. Wir müssen und gleichzeitig aber auch als Diakonos, denn ein Diakonos diente freiwillig. Wir müssen und tun es doch freiwillig. So dürfen und sollen wir uns sehen. Als Diener Gottes und damit auch Diener aller anderen. Als der Letzte von allen, als der, der als Erstes aufzustehen hat, um anderen zu dienen und nicht mit dem Anspruch aufsteht, dass ihm gedient wird. Und als großes Beispiel nennt uns nun der Herr eben sich selbst. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja. Nun können wir uns fragen, wie war Jesus ein Diener? Wie war er uns darin ein Vorbild? Ja. Da möchte ich auch jeden selbst ermutigen, drüber nachzudenken. Dinge, die mir kamen, er nennt ja speziell seinen Dienst in der Erlösung. Und was er uns damit natürlich vorgemacht hat, er war bereit, alles zu geben. Alles. Ja. Alles an Schmerzen zu ertragen, alles an, ja, auch an Besitz hinzugeben. Ja, das ist so eine Symbolik, die auch darin steckt, dass ihm dann ja auch noch das letzte Gewand genommen und drum gelost wird. Er gab alles, er ging bis zum Ende, er gab vollen Einsatz. Er war bereit, für die Fehler anderer zu leiden und sie zu vergeben. Auch das fällt uns besonders schwer, aber auch dazu sind wir aufgerufen. Er war bereit, Menschen zu dienen, die es wirklich nicht verdient haben. Er war auch in dieser Zeit bereit, es still zu ertragen, unehrenhaft behandelt zu werden. Ja, wenn wir nun mehr dann den Fokus auch auf sein Leben richten, sehen wir auch, dass er bereit war, die niedrigsten Lebensumstände zu ertragen. Er diente auch, wenn es ihm nicht gedankt wurde. Er diente, ohne sich zu beschweren. Er diente gern, er diente ununterbrochen, wie ein Sklave. Er tat auch die niedrigsten Dienste, was sich speziell in der Fußwaschung zeigt. Und so ist der Herr hier das größte Vorbild und damit auch die größte Heilung für diesen verkehrten Drang in uns. Ja, wenn wir das in uns befürchten und wir sollten es in uns befürchten, dann sollten wir in die Stille auf die Knie gehen und einfach uns prüfen am Leben des Herrn Jesus. Ja, stimme ich damit überein? Und wo nicht? Ja. Also, wir sind aufgefordert zu leiden. Wir haben aber den Drang zu herrschen und haben aber umso ganz besonders in Leitungspositionen und doch auch jeden umso mehr die Aufforderung und die Verantwortung zu dienen, um ihn in seiner Gemeinde zu verherrlichen. Damit bin ich am Ende.